Ja, ihr Lieben, auch von meiner Seite aus einen gesegneten Sabbat und auch ein herzliches Dankeschön für die Einladung heute hier. Ich habe eurem Gemeindeleiter schon gesagt, ihr habt ein sehr, sehr schönes Gemeindegebäude. Also wirklich, sieht man ganz selten. Pflegt und hegt es. Gott segne euch dabei. Wir haben gerade gesungen in der dritten Strophe, bald wird erscheinen Gottes ewiges Licht. Seele, freue dich und verzage nicht. Ist nicht das das Problem, was wir in der Endzeit haben werden, dass die Seele verzagt? Herr, was soll das noch werden? Wohin geht die Welt? Wohin steuert das Ganze hin? Was soll ich tun? Wie soll ich reagieren? Was machen meine Kinder? Was macht meine Familie? Was wird werden? Und es spitzt sich alles zu. Was aber wird das Volk Gottes am Ende der Zeit für ein Volk sein müssen? Was denkt ihr? Es wird ein Volk auf den Knien sein müssen. Es wird ein harter Kampf werden. Und wir haben es heute in der Lektion gehabt. Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Schwert zu bringen, nicht den Frieden. Was aber ist das Schwert? Wir haben in Galater 6, in Epheser 6, sagt uns die Schrift, dass es das Wort Gottes ist. Das Wort Gottes, herzlichen Dank, das Wort Gottes hat Kraft. Und das Wort Gottes scheidet und trennt. Und die Verbindung zwischen dem Wort Gottes und dem Gebet, ihr Lieben, die beiden kann man voneinander nicht trennen. Wer mit Christus wandeln möchte, der hört auf sein Wort. Aber wir haben keine Kraft von uns aus, sondern die Kraft bekommen wir von ihm und die kommt durch die Beziehung, die wir zu ihm haben. Und das zeichnet sich im Wesentlichen durch unser Gebetsleben aus. Nicht nur, aber das ist ein wesentlicher Bestandteil. Wir haben einen großen Kampf vor uns, vor der Wiederkunft Jesu. Und wie kämpfen wir Christen? Haben wir zu Hause Pistolen und Gewehre? Wie kämpfen wir Christen in diesem letzten Kampf? Auf den Knien. Und interessant ist, dass der Mensch auf den Knien am größten ist. Habt ihr das gewusst? Auf den Knien sind wir am größten. In Epheser 3 haben wir eine gewaltige Zusage vom Herrn. Epheser 3, und dort lesen wir einmal Vers 20 bis zum Schluss, bis 21 dann. Epheser 3, 20, 21. Und da sagt uns die Schrift, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Der, der weit über alle Maßen zu tun vermag, weit von dem, was wir bitten. Kann es sein, dass wir oft um so viel bitten und Gott uns so viel geben möchte? Und warum gibt uns Gott so viel nicht? Wisst ihr warum? Weil wir nur um so viel gebeten haben. Und wenn uns Gott so viel geben würde und wir nur so viel gebeten haben, dann hat das etwas mit Glauben zu tun. Wir haben, uns fehlt der nötige Glaube, um das zu bitten, wozu uns Gott auffordert. Und davon, wir gehen langsam, wir gehen schrittweise her, gib mir mal so viel, vielleicht so ein bisschen. Und dann passiert etwas und oft erkennen wir es gar nicht als die Antwort Gottes, sondern wie die Welt oft sagt, ja, Zufall. Interessant. Aber Gott, bei Gott gibt es keine Zufälle. Gott antwortet. ob wir so oder so bitten. Aber ihr lieben Gott wartet, dass wir in ihm Glauben bitten. Und wie die Erfahrung der Schwester heute, die erzählt hatte mit dem Fahrrad, eine wunderbare Geschichte. Ich möchte glauben. Kommt nicht der Vater und sagt zu Jesus, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich will glauben. Und da müssen wir hin in der Endzeit. Wir werden einen Glauben brauchen, der unerschütterlich ist, der unzerbrechlich ist, ihr Lieben. Was auf uns zukommt, Ellen White beschreibt die Szenen aus Daniel 3 und aus Daniel 6, sei es die Löwengrube, sei es der Feuerofen. Diese Prüfungen kommen auf uns zu. Und da werden wir einen Glauben brauchen, der härter ist als jeder Stahl, der unzerbrechlich ist. Aber wie kommen wir dahin, ihr Lieben? Wie kommen wir dahin? Fällt der über Nacht in den Schoß, dieser Glaube? Manchmal habe ich den Eindruck, wir leben, als würde das der Fall sein. Ja, wenn es soweit ist, wird Gott mir das Nötige geben. Und nein. Sagt Jesus nicht, wachet, seid vorbereitet auf die Stunde. Und er sagt es seinen Jüngern immer und immer wieder. Und er sagt ihnen, was kommen wird. Ich werde verraten werden, ich werde überantwortet werden in die Hände der Pharisäer. Sie werden mich töten, ich werde am dritten Tag auferstehen. Er sagt, seid wachsam, passt auf. Und dann kommt die Stunde und was passiert? Die Jünger rennen alle weg und verstehen die Welt nicht mehr. Warum? Haben die vielleicht auch gedacht, naja, wenn es soweit ist, dann wird Gott mir alles geben und dann werde ich alles erkennen und ich werde dastehen und werde glauben und alles wird gut sein. Genau das Gegenteil war der Fall. Jesus ermahnt sie zum Glauben, ermahnt sie zur Wachsamkeit, ermahnt sie zum Gebet, als er zu ihnen sagt, in Gethsemane, betet mit mir, wacht mit mir. Und sie schlafen. Ein Bild für die schlafende Gemeinde in der Stunde, auf die es ankommt. Was ist das Problem beim Beten? Wir Menschen, das haben wir auch in der ersten Stunde in der Lektion ein bisschen behandelt, das Thema. Wir Menschen beten sehr oft egoistisch. Wenn wir unsere Gebete analysieren, wie hoch ist der Anteil unserer eigenen Interessen und der Anteil derer für andere? Wie oft ertappen wir uns nicht beim Gebet, Herr, ich brauche, gib mir, hilf mir, tu mir, mach mir meinen Rücken, mein Knie, gib meinen Kindern deinen Segen, mach diesmal. Alles so in meinem engsten Kreis. Wisst ihr, was in Bilder vom Reich Gottes, Seite 127 geschrieben steht? Ein fundamentaler Satz. Dort sagt uns Ellen White, er, also Jesus, lebte und betete für andere. Ja, hatte der keine Sorgen? Hatte er selbst keine Probleme? Ja, aber natürlich hat er Probleme gehabt. Wollten die ihm nicht jeden Tag an den Kragen gehen? Wollten sie ihn nicht beseitigen? Mit Beginn seines Dienstes, bereits in der Wüste, wollte ihn der Teufel kaputt machen. Und von da an, fortan, die nächsten 3,5 Jahre seines Dienstes, war er ständig Anfeindungen und Gefahren ausgesetzt. Oft wollten sie ihn töten. Hatte er nicht Probleme zu kämpfen? Er hatte. Aber er hat etwas verstanden. Jesus war jemand, der das Evangelium gepredigt und gelebt hat. Und das ging ineinander über. Und er sagt in Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Wenn ihr euch zuerst darum kümmert, dass das Werk Gottes gebaut wird, dass es vorwärts geht, dann werdet ihr erleben, Gott wird für euch sorgen. Was kümmert ihr euch darum? Sagt er nicht in dieser Rede, in der Bergpredigt im Vorfeld, sagt er, seid doch nicht wie die Heiden. Die Heiden, die wissen nicht, was sollen wir anziehen, was sollen wir essen, was sollen wir trinken? Ist mein Haus abbezahlt bis zur Rente? Habe ich noch Schulden auf mein Auto? Die Heiden, die wissen gar nicht vor lauter Sorgen, wohin. Aber ihr, sagt Jesus, ihr sollt nicht so sein. Ihr sollt zuerst nach dem Reich Gottes trachten, eure ganze Energie da hinein investieren. Um den Rest kümmere ich mich. Glauben wir das noch? Oder rennen wir wie die Heiden, verirrt durch diese Welt und versuchen unsere Probleme auf Biegen und Brechen zu lösen und merken eigentlich gar nicht, wie wir permanent mit Problemen übersät werden und wir kommen nie zur Ruhe. Stichwort Ruhelosigkeit. Da gibt es ein sehr interessantes Beispiel in der Bibel. Zwei Typen. Und wo finden wir uns wieder? Zwei Typen. Einmal den Elisa und einmal seinen Diener, den Gehasi. Und da passiert Folgendes. Die Aramäer führen gerade Krieg gegen Israel. Und da kommt dieser König der Aramäer und sagt, hey Leute, irgendwas stimmt da nicht, wir haben einen Verräter in unseren Reihen. Den müssen wir ausfindig machen. Weil ständig, wenn wir irgendeinen strategischen Kriegszug gegen Israel planen, stehen die davor und sind vorbereitet, gewappnet und schlagen uns ein Schnippchen. Also irgendwas kann nicht sein, wir haben einen Verräter in unseren Reihen. Und dann kommt einer zum König und sagt, nein, es gibt keinen Verräter bei uns. Sondern der Punkt ist der, da drüben bei den Israeliten, da gibt es einen namens Elisa. Und dem zeigt Gott alles, was du vorhast, was du mit deinen höchsten Generälen in deinen stillen Kämmerlein beschließt. Und deswegen geht es uns so, wie es uns geht. Und er sagt, gut, holt ihn. Holt ihn. Das geht so nicht mehr weiter. Und was machen die Aramäer? Das ganze Heer zusammennehmen, alle Rosse und Reiter, die sie haben, alle Waffen und los geht's nach Dothan. Dort befindet sich Elisa. Und sie umkreisen Dothan. Und an diesem Morgen steht Elisa auf und sein Diener Gehasi auch, wie immer. Und der Gehasi geht raus in den Hof. Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor. Er wäscht sich vielleicht gerade das Gesicht. Ach, die Sonne ist gerade aufgegangen. Er streckt sich ein bisschen. Und was sieht er? Oh, wir sind tot. Wir sind am Ende. Wir sind geliefert. Es ist vorbei. Es ist aus. Und er fängt an, er wird unruhig. Er rennt zum Elisa rein. Elisa, komm raus, schau, was hier ist. Elisa, wir werden sterben, wir werden umkommen. Wir sind am Ende. Was macht Elisa? Er kommt raus. Nicht wahr? Er kommt raus. Und er schaut sich das Gleiche an. Was sieht eigentlich Elisa? Er sieht erstmal genau das, was der Gehasi auch sieht. Tatsächlich, wir sind umzingelt vom Heer der Aramäer. Ein mächtiges Heer. Ihr Lieben, hier haben wir zwei grundverschiedene Typen. Was ist unsere Einstellung? Was ist unsere Einstellung im Glauben, im Vertrauen auf Gott? Die Gehasi verzweifelt. Für ihn ist klar, wir sind geliefert, es ist aus, es ist zu Ende. Und Elisa sieht das Gleiche, aber er sieht noch etwas. Und er sagt zum Gehasi, er betet zu Gott und sagt, Gott, Herr, öffne diesem die Augen. Und dann sieht auch er die Wahrheit. Kann es sein, dass es uns oft genauso geht? In unserem Glauben und Gebetsleben. Wir vertrauen Gott, wir beten, wir glauben. Und dann plötzlich steht ein Heer im wahrsten Sinne des Wortes von Problemen vor uns. Was tust du? Bist du Elisa oder Gehasi? Wir glauben, solange alles in Ordnung ist. Aber Gott schickt manchmal Anfechtungen in unserem Leben. Er schickt Prüfungen, die wir nicht verstehen. Zuweilen verzweifeln wir in Situationen im Leben. Schaut mal, was Ellen White dazu sagt. In Testimonies for the Church, Band 9, Seite 286. Alles, was uns an Gottes Führung unverständlich war, wird in der kommenden Welt klargemacht werden. Die Dinge, die schwer zu verstehen sind, werden dann eine Erklärung haben, wo unser begrenzter Verstand nur Verwirrung und gebrochene Versprechen entdecken konnte, werden wir die vollkommenste und schönste Harmonie erkennen. Sehr interessant. Spiegelt das unser Dasein ein bisschen wider? Wo wir oder wo unser begrenzter Verstand nur Verwirrung und gebrochene Versprechen entdecken konnte, werden wir die vollkommenste und schönste Harmonie erkennen. Rückblickend wird uns Gott alles zeigen, warum er wie und wo genau gehandelt hat. Und wir werden erkennen, dass er uns auf seinen Händen der Liebe hindurchgetragen hat. Auch wenn wir heute, in diesem Augenblick, vielleicht nur, wie es Ellen White hier beschreibt, gebrochene Versprechen und Verwirrung nur wahrnehmen. Und dann kommt noch etwas Interessantes, was sie hier sagt. Wir werden sehen, dass die unendliche Liebe, also Gott, die Erfahrungen, die uns am schwersten geprüft haben, angeordnet hatte. Wow. Wir wehren uns manchmal gegen den Gedanken, dass Gott uns prüft, dass Gott uns schwer prüft und sagen, alles, was nicht in unser Vorstellungsbild passt zu dem, wie wir Gott kennen, das kommt nicht von Gott. Aber Ellen White sagt, wir werden erkennen, dass die Erfahrungen, die uns am schwersten geprüft haben, er selbst angeordnet hat. Ihr Lieben, Prüfungen sind wichtig. Wie kann denn jemand Professor werden, wie kann denn jemand Ingenieur werden, ohne vorher durch Prüfungen gegangen zu sein? Kannst du sagen, mit 12 Jahren, ich brauche keine Schule mehr, ich gehe gleich in die Uni, ich bin Professor. Du musst durch Prüfungen hindurchgehen. Du musst bestimmte Stufen durchmachen. Und im Glauben ist es genauso. Gott möchte uns hart machen, schleifen, vorbereiten für das, was kommen wird. Oder glaubst du, dass in Babylon nur 3 Hebräer waren? Wie viele blieben stehen, als der Befehl kommt, alle haben sich zu beugen vor der goldenen Statue? 3 blieben stehen. Aber die Bibel sagt, dass Tausende aus Jerusalem verschleppt wurden nach Babylon. Tausende, zigtausende. Aber 3 nur blieben stehen. Ja, wo waren die anderen Hebräer? Wo waren die? Die haben sich alle gebeugt. Und ich kann dir versichern, die anderen Hebräer haben davor genauso gedacht wie auch die 3 Freunde, als mögliche Prüfungen auf sie zukommen hätten können, haben sie alle gewiss gedacht, wenn es soweit ist, dann bin ich fest im Glauben. Dann wird Gott mir die Kraft geben, dann stehe ich. Nein. Als es soweit war, haben sich alle gebeugt. Nur 3 blieben stehen. Glauben wir wirklich, dass das alles uns in den Schoß fällt, wenn wir nicht diesen tiefen inneren Wunsch haben, dass Gott uns vorbereitet? Wir brauchen diesen Wunsch, ihr Lieben. Unser Gebetsleben ist manchmal nicht so, wie es vielleicht sein sollte. Dieses egoistische Denken im Gebet, zuerst, Herr, gib mir und tu mir und mach mir und hilf mir und. Es ist wichtig. Die Bibel sagt nicht, dass wir Gott nicht bitten sollen, wenn wir Nöte und Sorgen haben. Das wäre falsch zu sagen. Aber die Frage ist, wo liegen unsere Prioritäten? Und Ellen White sagt, er betete und lebte für andere Menschen. Das war sein Hauptziel. Und das war auch das Geheimnis der Segnungen, die er weitergeben konnte. Weil er wurde gesegnet dadurch und konnte das 1:1 weitergeben. Und die Menschen haben gespürt, hier ist eine Kraft, wie sie noch nie da gewesen ist, auf diesem Planeten Erde. Und oft geht es uns auch so, ihr Lieben. Wenn wir unser Gebet analysieren, stellen wir fest, ja, es ist so. Ich bete so viel für meine eigenen Dinge und ich habe so den Kopf so voll mit Problemen und Sorgen. Und ich kann anderen gar nicht helfen, weil ich selber so zu bin mit Sorgen. Habt ihr das schon mal gehört? Wenn, oder vielleicht selbst erlebt, ja? Wenn jemand Hilfe braucht und du selbst so in dich gehst und denkst, ja Mensch, der bräuchte jetzt Hilfe, aber ich kann ihm gar nicht helfen, weil ich selbst so viel gerade habe um die Ohren und ich komme überhaupt nicht mehr raus aus diesem Sumpf. Und dann tun wir oft bewusst oder unbewusst Folgendes. Wir nehmen uns vor, zuerst, wenn ich meine Dinge geregelt habe, dann habe ich einen freien Kopf, dann kann ich dem anderen auch helfen. Darf ich euch eine gefährliche Falle aufzeigen? Der Feind wird dafür sorgen, dass deine Dinge nie alle geregelt sind, bis zu deinem Lebensende. Und du wirst nie für andere leben und beten können, so wie Jesus, sondern du wirst immer mit deinen eigenen Problemen beschäftigt sein. Aber wie können wir aus diesem Kreislauf herausbrechen? Durch den Glauben. In dem Glauben und Vertrauen auf die Zusage Jesu, dass wenn wir anfangen, zuerst uns um die wichtigen Dinge zu kümmern im Leben, also damit sein Reich, sein Werk gebaut wird, so wie Jesus sagt, trachtet zuerst danach, im Vertrauen darauf zu sagen, ich mache hier einen Cut, einen Break, ich gehe raus und fange an zu leben, so wie Christus es gesagt hat. Natürlich habe ich noch Probleme, aber der Herr hat gesagt, er wird sie lösen. Fang an und brich aus diesem Hamsterrad. Und du wirst erleben, wie Gott dich segnet. Aber das muss durch Glauben geschehen. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Schritt des Glaubens. Und dann werden wir sehen, wie Gott arbeitet und wirkt. Und nicht solange wir uns mit unseren eigenen Problemen beschäftigen und kommen da nie raus. Wir werden nicht rauskommen. Mach dir keine Illusionen. Du wirst ständig Dinge im Leben haben, die dir vor Augen stehen, die dich daran hindern, für andere da zu sein, zu leben und zu beten, so wie Jesus. Aber wir müssen aufstehen, ihr Lieben. Wir müssen aufstehen und dem Wort Gottes glauben. So ging es auch Pavel Goya. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal gehört von ihm. Ein Prediger, der jetzt in den USA lebt, kommt aus Rumänien ursprünglich. Und ihn beschäftigte das. Ihn beschäftigte das, weil er kannte eigentlich das Wort und wusste, Mensch, ich muss für andere leben und beten. Das ist doch mein Auftrag. Und ich will das auch, sagte er. Aber ich bin so beschäftigt mit mir selber. Ich habe 1000 Probleme. Und er sagt sich, nein, das muss ein Ende haben. Ich fange an. Ich fange an und ich möchte mein Gebet anders gestalten. Ich möchte anfangen, für andere zu beten und zu leben. Ich möchte anfangen, für andere aufzustehen. Ich möchte so leben, wie es uns Jesus geboten hat und diesen Segen dadurch empfangen, damit ich ein Segen werden kann. Und er beginnt. Und ihr Lieben, seine erste große Erfahrung, die er macht, lässt nicht lange auf sich warten. Eines Morgens, als er sich dieses Fest vornimmt, sagt der Herr, heute möchte ich zum Segen werden für jemand anderen. Ich bitte dich, hilf mir. Das ist mein Ziel heute. Meine Sorgen und Probleme, nimm sie, mach was du willst damit, aber ich möchte heute zum Segen werden für jemand anderen. Und er, nachdem er seine Zeit mit Gott gehabt hat, fährt er los mit dem Auto. Er kommt, das ist so eine größere Straße gewesen und er fährt rechts auf der Spur, wo es ziemlich langsam vorwärts ging. Es war Verkehr morgens, ging alles nur ganz langsam und es regnete in Strömen. Und auf der Seite, neben einer Bushaltestelle, stand eine Frau. Sie stand nicht unter der Bushaltestelle in dem Häuschen, sie stand daneben im Regen und hatte auch keinen Regenschirm. Sie stand so im Regen. Und er sieht diese Frau an und sieht, dass sie weint. Und in seinem ganz langsamen Fahren schaut er sie so an und denkt sich, kann ich vielleicht irgendwas machen? Kann ich der Frau helfen? Ach, ich weiß nicht. Was soll ich dir helfen? Ach, ich weiß nicht. Er fährt weiter und das Gewissen lässt ihm keine Ruhe. Und er tritt auf die Bremse, steigt aus und geht zu der Frau und sagt, das ist sehr ungewöhnlich. Alle Menschen stehen unterm Dach, sie stehen draußen im Regen. Ich sehe, es geht ihnen nicht gut, sie weinen. Ich möchte ihnen irgendwie helfen, kann ich was für sie tun? Die Frau sagt, nein, sie können mir nicht helfen. Sagt er, ja, aber vielleicht doch, sagen Sie mir einfach, was ist das Problem? Vielleicht kann ich doch was tun. Und die Frau sagt, hören Sie, Sie können mir nicht helfen. Sie können mir nicht helfen. Er sagt, wissen Sie, ich möchte jetzt nicht weitergehen. Ich möchte Ihnen einfach helfen. Ich habe mir das fest vorgenommen. Sagen Sie mir doch einfach, vielleicht gibt es ja doch was. Und die Frau sagt, gut, ich sage Ihnen, was mein Problem ist. Vor einigen Monaten habe ich meinen Job verloren bei General Motors. Dort hatte zu der Zeit General Motors in der Region um die 3000 Menschen entlassen und sie war auch davon betroffen. Und sie sagt, ich habe keinen Mann, ich erziehe mein Kind, mein kleines Kind allein. Wir haben seit Wochen überhaupt kein Geld mehr. Unser Kühlschrank ist seit gestern komplett leer. Gestern haben wir das letzte Mal gegessen, mein Kind und ich. Und heute Abend kommt der Vermieter, der wird mir die Schlüssel abnehmen, wird mich rausschmeißen, weil ich seit 2 Monaten die Miete nicht mehr bezahlen konnte. Stell dir vor, du bist jetzt die Person, die das gesagt bekommt. Was machst du jetzt? Er wollte ja unbedingt wissen, was los ist. Was ist das Problem? Was machst du jetzt? Und er überlegt, er ringt mit sich. Er überlegt, was kann ich tun? Und er schickt ein Stoßgebet zum Herrn. Und Gott gibt ihm ganz klar, legt ihm ganz klar aufs Herz, das ist dein Fall. Du darfst die Frau nicht stehen lassen. Er sagt zur Frau, hören Sie zu, da regnet es, sie sind schon durchnässt, setzen sie sich ins Auto und wir besprechen alles Weitere. Und sie setzt sich rein zu ihm. Und er sagt, gut, jetzt fahren wir einmal zu einem Supermarkt. Und dort fahren sie hin. Im Supermarkt. Und er sagt zur Frau, nehmen Sie einen Einkaufswagen und wir gehen jetzt bei dir rein. Sie werden diesen Einkaufswagen für sich und für ihr Kind voll machen mit Lebensmitteln. Machen Sie sich keine Sorgen, das bezahle ich. Und sie ganz, ganz irritiert, aber das, meinen Sie jetzt das ernst? Das hat noch nie ein Mensch für mich getan. Und er sagt, ja, ich meine es ernst, nehmen Sie den Wagen. Und sie gehen beide rein und sie nimmt sich so eine Packung Nudeln, so ein bisschen Reis, so ein bisschen eine Soße dazu, irgendwas fürs Kind noch und geht so Richtung Kasse. Und er schaut so in den Wagen rein und sagt, da ist ja gar nichts drin. Machen Sie den Wagen voll. Machen Sie ihn einfach voll. Und sie nimmt dann nochmal so ein Päckchen und hier nochmal eins und traut sich nicht und geht weiter und dann nimmt er den Wagen und schiebt ihn so zum Regal hin und sagt er so, ich zeige Ihnen, wie man einen Wagen voll macht. Und dann nimmt er von den ganzen Sachen, macht ihn richtig voll und sagt, wenn Sie noch was brauchen, legen Sie es drauf. Und dann gehen Sie zur Kasse. Und diese Frau weint. Sie weint, weil sie keine Worte hat. Sie sagt zu ihm, ich habe sowas noch nicht erlebt. Noch nie hat ein Mensch für mich so etwas getan. Warum tun Sie das? Und er sagt, hören Sie, ich bin Pastor, aber ich tue es nicht, weil ich Pastor bin. Ich tue es, weil ich gemerkt habe, dass ich in meinem Leben viel falsch gemacht habe und weil ich nicht mehr so weiterleben will. Weil mein Nachbar neben mir in Not ist, deswegen tue ich es und weil es mir gut geht und ich kein Recht habe zu sagen, Herr, schau mal, was ich, der neben mir steht und der nichts hat, weil ich das nie richtig verstanden habe, weil ich Evangelium noch nicht verstanden habe, deswegen tue ich es jetzt. Und er sagt, aber wir sind noch nicht fertig. Wir bringen das jetzt alles zu Ihnen nach Hause und Sie bringen es zu ihm nach Hause, zu ihr nach Hause, das ganze Essen. Dann sagt er, wo wohnt Ihr Vermieter? Ja, was möchten Sie denn dort? Na, ich werde mal mit ihm sprechen. Der kann Sie nicht rauswerfen. Sie haben ein kleines Kind und da draußen ist es kalt, es regnet, das geht nicht. Und Sie fahren hin. Zuerst sagt sie, nein, das Sie können da nichts machen, der wird mich rauswerfen, das hat er fest gesagt. Wir fahren hin, sagt er. Sie fahren und klopfen. Der Vermieter öffnet. Der Vermieter sieht die Frau, die er kennt, aber ihn kennt er nicht und fragt, wer sind Sie? Er stellt sich vor und sagt, wie viel schuldet Ihnen diese Frau? Und der Vermieter nennt ihm die Summe. Und wir reden hier von ein paar Monatsmieten. Da reden wir aber von einer anderen Summe, als ein Einkaufswagen voll an der Kasse, nicht wahr? Er sagt, okay, wir regeln das. Und dann beschreibt er das wirklich so wörtlich, als er seine Hand zu seinem Portemonnaie strecken will und die Hand zittert. Er fragt sich immer, was tust du da? Was tust du da eigentlich? Ja? Was machst du da? Aber er macht es. Er nimmt sein Portemonnaie, nimmt einen Scheck, schreibt die Monatsmieten, die in Schulden noch waren und noch die kommende Miete, schreibt er alles auf den Scheck und sagt hier, für die nächsten, weiß ich nicht, 6 oder 8 Wochen ist alles erledigt und wir werden uns auch weiter um die Sache kümmern. Der Vermieter nimmt den, gut, dann ist alles okay, wenn es bezahlt ist, fertig, erledigt. Ihr Lieben, der Pavel sagt, die Frau, die konnte nichts anders außer weinen. Sie war sprachlos. Sie sagte, ich kann das nicht verstehen. Ich kann das nicht verstehen. Solche Menschen gibt es nicht. Wo gibt es so etwas? Warum tun sie das? Ich kann es ihnen nicht zurückgeben. Vielleicht irgendwann mal später, aber warum tun sie das? Sie kennen mich nicht. Er bringt die Frau nach Hause. Und dann geht er selber nach Hause. Der Tag war schon fast um. Er geht selber nach Hause. Und als er zu Hause ankommt, setzt er sich aufs Sofa, schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt sich, was habe ich heute getan? Was habe ich heute getan? Und er fragt sich, ich habe kein großes Gehalt. meine Frau hat auch nur ein kleines, verdient ein bisschen was dazu. Unsere beiden Kinder gehen beide, müssen wir beide Schulgeld bezahlen. Ein ganzes Gehalt, fast sein ganzes Gehalt geht für das Schulgeld von den zwei Kindern drauf. Und das war diesen Monat noch gar nicht bezahlt. Und das Konto war schon leer. Er hatte der Frau geholfen, er hat in verschiedenen Bereichen. Und das Konto war leer. Und ich kann jetzt diesen Monat nicht mal das Schulgeld bezahlen. Wir können nicht mal was zu essen kaufen. Und er fängt an, für einen Moment mit Gott zu ringen. Sagt, Herr, ich wollte es tun. Es war meine Entscheidung. Ich habe dich darum gebeten. Aber ich weiß nicht, bin ich mir darüber im Klaren, was ich heute gemacht habe. Und dann liest er in der Schrift und hat er gesagt, einen Text, der ihm sehr viel Kraft und Ruhe gegeben hat. Und er setzt sich wieder hin. Im Vertrauen, dass der Herr keine Fehler macht. Am nächsten Morgen, als er seine Post aus dem Briefkasten holt, ist ein Brief vom amerikanischen Finanzamt drin. Und in diesem Brief stand Folgendes drin. Sehr geehrter Herr Goyer, wir haben im Jahre so und so viel, ein paar Jahre zurückliegend, festgestellt, dass wir bei der Abrechnung folgenden Fehler gemacht haben und haben das alles genau aufgeführt. Und wir möchten Ihnen den zu wenig erstatteten Betrag jetzt zurückerstatten. Ich frage jetzt euch, ihr Lieben, was glaubt ihr, wie hoch war der Betrag, den er zurückerstattet bekommen hatte? Und den hat er noch am gleichen Tag bekommen. Habt ihr eine Idee? Bitte? So hoch wie der Scheck höre ich. Ich höre das Doppelte. Noch jemand? Gebote? Der Höchstbietende wird gewinnen. Okay, also den Betrag, den er der Frau an dem Vortag gegeben hatte, also das mit dem Einkauf und der Miete zusammen, das zusammen mal 10. Das 10-fache, ihr Lieben. Sorgt Gott oder sorgt Gott nicht für uns? Ich will damit nicht sagen, du sollst auf die Straße gehen, jetzt gibst jemandem 100 Euro und wartest, dass der Gott morgen 1000 gibt. Nein, das ist nicht das, was ich damit sagen will. Aber was ich damit sagen will, ist, dass wenn du selbstlos handelst und im Glauben auf Gottes Zusage vertraust, wird Gott dich nicht vergessen. Ob er dir nun das 10-fache zurückgibt oder vielleicht erstmal gar nichts und dich auf eine andere Weise segnet, ob er dir das Doppelte oder sonst was gibt oder sonst wie segnet, ihr Lieben, das ist seine Sache. Aber unser Part ist, ihm zu vertrauen und selbstlos zu handeln. Wisst ihr, wie schnell Jesus wiederkommen würde, wenn wir beginnen würden, das Evangelium auch durch Taten zu predigen? Selbstloses Handeln. Herr, ich habe nichts mehr, aber die Frau hat erst recht nichts gehabt. Ich komme irgendwie durch, aber die Frau, die wäre vielleicht krank geworden mit ihrem Kind und das Kind wäre vielleicht gestorben. Wir beten viel zu viel für uns selbst. Herr, ich habe so viele große Probleme, ich brauche das und das. Wenn du mir das und hier und dort geholfen hast, wenn das erledigt ist, dann habe ich Zeit, für andere Menschen da zu sein. Wenn wir uns das vornehmen, sei gewiss, Satan hat genug Probleme für dich. Und du wirst nie die Zeit haben, für andere zu leben und zu beten. Ihr Lieben, wenn wir anfangen, nicht nur durch Taten, sondern auch im Gebet, so wie Jesus, für andere da zu sein. Wenn wir plötzlich beginnen, die Prioritäten zu verlagern und sagen, Herr, die anderen kommen hoch. Ich habe auch Sorgen, ja, aber du kümmerst dich darum, du hast verheißen, wenn ich zuerst nach deinem Reich und nach deiner Gerechtigkeit trachte. Schaut mal, hätte Jesus nicht sagen können, oh Vater, ich kämpfe so sehr hier gegen diese Pharisäer, gegen diese Schriftgelehrten und hohen Priester, die mir ständig ein Bein stellen wollen. Lass doch endlich mal Feuer vom Himmel fallen, beseitige die, damit der Weg frei ist, damit ich arbeiten kann. Vielleicht wären wir auf die Idee gekommen. Wäre doch mal interessant. Beseitige die Probleme, dann kann ich doch mal in Ruhe arbeiten. Aber Jesus hat nicht gesagt, beseitige die Probleme. Er hat gesagt, ich will zuerst das Evangelium verkündigen den Armen. Die Probleme, die da sind, wenn ich 2 beseitige, wird Satan 4 schaffen. Darum brauche ich mich nicht kümmern, damit die Probleme beseitigt werden. Dafür sorgt Gott, wenn ich zuerst nach seinem Reich, nach seiner Gerechtigkeit trachte. Ihr Lieben, das ist die Essenz. Das ist der Punkt, auf den es wirklich ankommt. Und wir leben heute in einer schnelllebigen, in einer To-Go-Gesellschaft. Und wisst ihr, was das Problem ist? Dass sich das Ganze auch auf unser geistliches Leben überträgt. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Was bedeutet eine To-Go-Gesellschaft? Vielleicht versteht der eine oder andere nicht genau, was ich meine. Es muss alles schnell gehen. Es fing an vor einigen Jahren Coffee to go. Erinnert ihr euch daran? Kaffee, zack, in die Tasse und tschüss. Ja, nicht mehr dort sitzen bleiben, in Ruhe trinken, keine Zeit, ich muss weiter. Coffee to go. Und heute gibt es alles to go. Es gibt Autohäuser, die bieten Autos to go an. Du gehst rein, gibst einen Ausweis, fährst weg. Abos für Autos und spezielle Vertragskonstruktionen, wo alles so ganz schnell geht. Keine Bürokratie mehr, nichts mehr, wo dich aufhält, keinen Aufwand mehr. Alles geht, muss schnell gehen. Heute muss alles schnell gehen. To go. Ich rufe an, ich gehe bei Amazon rein, einen Klick, am nächsten Tag habe ich das, was ich brauche. Kennt ihr das noch früher, den Otto-Katalog? Oder wie hieß der andere? Quelle. Du hast einen Zettel gehabt, du hast die ganzen Artikelnummern aufgeschrieben, dann hast du sie in einen Briefumschlag und hast sie hingeschickt und dann kam eine Woche später vielleicht das Paket mit deinen bestellten Sachen. Unvorstellbar! Ein Klick bei Amazon, nächsten Tag ist es in meinem Briefkasten. Egal, was ich will. To go! Und das überträgt sich auf unser geistliches Leben. Und wisst ihr, was das heißt? Das ist fatal. Weil das genau dem entgegengeht, was den Charakter und die Charaktermerkmale des Volkes Gottes in der Endzeit beschreibt. Was sagt Jesus, was sagt uns die Schrift in Offenbarung 14, Vers 12? Wie wird das Volk Gottes sein am Ende der Zeit? Hier sind die, die Geduld haben, die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu haben. Die Geduld haben. Ihr Lieben, Geduld bedeutet, ich warte und harre der Dinge und weiß, dass Gott, wenn ich gebetet habe und ihm im Vertrauen alles übergeben habe, weiß ich, er wird zur rechten Zeit auf rechte Art und Weise antworten. Ob das jetzt ist, morgen, in einem Jahr, ob er von links oder von rechts kommt, wie er das macht, das ist seine Sache, aber ich brauche Vertrauen. Und dieses To-Go, diese schnelllebige, hektische Gesellschaft bringt uns dahin, dass wir beten und 24 Stunden später sind wir schon verzweifelt, weil Gott noch nicht geantwortet hat. Haben wir noch diese Geduld in uns? Wir werden sie brauchen am Ende der Zeit, wenn die Prüfungen immer härter werden, die Anfechtungen von außen immer grausamer werden. Wir werden Geduld brauchen, weil wir auf die Hilfe des Herrn warten und der Herr lässt uns nicht allein stehen. Aber ihr Lieben, weil wir uns an den Maßstab dieser Welt gewöhnt haben und alles muss schnell gehen, wenn es nicht gleich passiert, dann wende ich mich ab von Gott, werden wir versagen. Wir werden scheitern, ihr Lieben, wenn wir das nicht lernen, auf Gott zu vertrauen von ganzem Herzen. Ringe im Gebet, wie Jakob gerungen hat. Jakob war am Ende seiner Kräfte. Seine Hüfte war zertrümmert. Er hatte keine Kraft mehr. Er hat die halbe Nacht gekämpft. Der arme Mann konnte gar nicht mehr gerade stehen. Vielleicht war auch seine Schulter kaputt, vielleicht hatte er Kopfweh, vielleicht waren seine Knie auch schon ganz von dem ganzen Kampf aufgerieben und er hat keine Kraft mehr. Aber was tut er? Er sagt, Herr, auch wenn ich hier zugrunde gehe, auch wenn ich hier am Boden liege und Staub fressen muss, wenn ich nicht mehr kann, ich kann vielleicht nicht mal mehr meinen Finger heben, aber ich kann dich noch festhalten. Und ich lasse dich nicht, sagt er. Ich lasse dich nicht, bis du mich nicht gesegnet hast. Ihr Lieben, wir müssen ringen im Gebet. Manchmal geht es uns wie Jakob. Wir können nicht mehr. Unsere Hüfte ist zertrümmert, unsere Schultern, unser Kopf, unsere Knie, alles ist kaputt im Leben. Aber halte fest und sag, Herr, ich lasse dich nicht. Ich lasse dich nicht. Ich weiß, du wirst mich wieder aufrichten. Ich weiß, du bist da. Und ich glaube deinem Wort. Wie gehst du ins Gebet hinein und wie gehst du aus dem Gebet wieder raus? Wie kniest du dich hin und wie stehst du auf? Du kniest dich mit einem Rucksack hin, der voll ist mit Steinen und du kannst ihn nicht mehr tragen. Er ist voll. Das ist in Ordnung so. Wir knien uns mit Sorgen und Problemen hin. Die Frage ist aber, wie stehst du wieder auf? Wieder mit dem vollen Rucksack? Oder in dem Vertrauen und in der Gewissheit, dass Gott alles übernommen hat, auch meinen Rucksack. Und wenn der Rucksack weg ist, wisst ihr, wie wir dann aufstehen können? Wir werden wie eine Feder nach oben springen bis zur Decke, weil die Last weg ist. Haben wir dieses Vertrauen, dass Gott unsere Last abnimmt? Dass Gott sich um uns kümmert? Dass Gott nichts entgeht? Manchmal haben wir den Eindruck, wir müssen Gott alles so detailliert erklären und am besten noch den Lösungsvorschlag, Plan A, Plan B und Plan C. Falls das nicht geht, vielleicht kannst du das ja so machen, Gott. Wenn das auch nicht geht, aber das wäre echt toll, wenn du das wenigstens so machen könntest. Und wir erklären Gott, wie er arbeiten soll, was er zu tun hat, wann am besten. Ihr Lieben, es ist so viel einfacher. Es ist so viel einfacher, wenn wir einen Gott haben, der allmächtig, allwissend und allgegenwärtig ist. Was hindert uns daran, ihm zu vertrauen, dass er alles besser weiß und alles vollkommen und richtig machen wird, nicht nach unseren begrenzten Vorstellungen? Unser IQ ist im Verhältnis zu Gottes IQ im tiefen, tiefen, tiefen Minusbereich. So tief, dass man so eine Zahl gar nicht schreiben könnte. Und doch erzählen wir Gott oft, wie er was zu tun hat. Ihr Lieben, wie viel einfacher wird das Leben, wenn wir es ihm abgeben und sagen, ich habe es dir gegeben, Herr. So wie ein Elisa sagt, Gehasi, was ist denn los mit dir? Was ist denn, schau doch mal, die sind mächtig und die können uns in einer Sekunde platt machen. Das ist richtig, absolut. Gebe ich dir recht. Aber du hast eins vergessen, Gehasi. Und hier knüpfe ich an uns heute an. Ist uns noch bewusst, dass der, der mit uns ist, mächtiger ist als die, die um uns herumstehen? Ist uns das noch bewusst? Lasst uns das aufs Neue in unser Bewusstsein rücken, ihr Lieben. Und lasst uns anfangen, ein Leben des Glaubens und des Gebets zu führen. Im Vertrauen darauf, dass Gott keine Fehler macht. Und wie es Ellen White auch hier beschrieben hat, erst später werden wir seine unendliche Liebe erkennen und verstehen. In den größten Zeiten der Anfechtungen wie sie es hier ausdrückt, den größten Prüfungen, die er angeordnet hat, die wir jetzt überhaupt nicht verstehen, wo wir Gott fragen, Herr, warum? Einfach dich hinzusetzen, zu sagen, Herr, ich verstehe es nicht, aber ich weiß, dass du alles unter Kontrolle hast. Ich weiß es. Bist du ein Elisa oder bist du ein Gehasi? Das Gebet hat Kraft, wenn du Glauben hast. Sagt nicht Jakobus, das Gebet des Glaubens hat Kraft und nicht das Gebet des Zweifels. Steh auf vom Gebet und juble und freu dich, weil du weißt, der, der keine Fehler macht, hat alles in seine Hände genommen. Und er wird auch bei mir keinen Fehler machen. Steh auf und juble vor Freude. Unser Herr kommt bald, ihr Lieben. Und was uns erwartet, es spitzt sich alles zu. Wenn wir heute in diese Welt hineinschauen, man kann es manchmal in Worte nicht fassen, was dort alles abläuft. Es spitzt sich zu, es wird nicht besser. Aber der, der hinter uns ist, ist mächtiger als die, die um uns herum stehen. Und wenn wir das wissen und in dieser Gewissheit aufstehen, jeden Morgen und jeden Abend ins Bett gehen mit dieser Gewissheit, dann werden wir auch durch den Tag in einer Kraft, mit einer Kraft hindurchgehen können. Und das Wort Ruhelosigkeit wird ein Fremdwort werden. Was ist Ruhelosigkeit? Die Gottlosen haben keine Ruhe in ihrem Herzen, sagt der Psalmist. Aber der Gottesfürchtige, der hat die größte Ruhe und den mächtigsten Frieden, der je existiert hat, in seinem Herzen, wenn wir es denn nur wollen. Lasst uns im Glauben aufstehen und im Gebet auf die Knie gehen. Der Herr ist mit uns. Amen.